Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir leben in einer Welt, in der vieles möglich ist. Und das bringt uns zu Feline und Strange. Das ist ein Projekt aus Berlin. Feline Lang, sie ist eigentlich alles, was man auf der Bühne so machen kann. Und hat auch schon alles Mögliche gemacht. Opernsängerin, Pianistin, Sounddesignerin, Schauspielerin, Regisseurin und noch so einiges mehr hat sie alles schon gemacht. Wenn sie sich als Feline und Strange für Musik interessiert, dann ist das auch so etwas, was irgendwie zwischen allen möglichen Stühlen so sitzt. Es ist ein bisschen klassisch, es ist ein bisschen Oper, es ist aber auch irgendwie sehr avantgardistischer Pop. Die beiden nennen ihr Projekt, also Feline und Strange, die beiden nennen ihren Sound Dark Cabaret oder auch Wave Cabaret. Und bevor ich mit ihnen über ihr neues Album Kunst fordert Opfer spreche, hören wir vielleicht mal in diese außergewöhnliche Musik hinein.
Viel zu laut, mir doch egal. Zu kompliziert, mir doch egal. Ich hätte lieber, mir doch egal. Kunst fordert Opfer! Kunst fordert Opfer! Kunst fordert Opfer!
Ja, das ist Musik von Feline und Strange vom Album Kunst fordert Opfer. Und die beiden waren vor der Sendung bei mir, Feline Lang und Christoph Klemke. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Ich habe gelesen, dass Sie gerade gespielt haben beim Thüringer Gothic-Treffen auf Burg Ranis. Wie war es denn?
Das war grandios. Oh, das ganze herrlich. Wochenende war grandios. Erst war man in Wilhelmshaven mit Coppelius und dann eben in Ranis. Das Thüringer Gothic-Treffen ist eigentlich ein ganz kleines, familiäres Treffen, das als Trost für das ausgefallene WGT 2020 entstanden ist. Wir wissen
das
ja alle,
Wave
warum.
And Gothic-Treffen in Leipzig, ne?
Ganz
das
genau.
Große.
Mhm. Da hätten wir auch gespielt, aber es hat ja nicht sollen sein. Und umso schöner ist es, dass so kleine Eigeninitiativen aus dem Boden geschossen sind und dass wir da auch Teil von geworden sind.
Ist das hauptsächlich das Umfeld, in dem Sie so spielen? Wave und Gothic-Treffen, die schwarze ja. Szene, Steampunk?
Das sind, sagen wir mal, das sind die größeren Festivals. Wir spielen aber auch in Kleinkunstbühnen, vorige Woche zum Beispiel. Und alles, was ich immer so gerne als Artshit bezeichne. Galerien, Ausstellungseröffnungen, Performance, Events, Live-Art, alles Mögliche.
Hm. Was bedeutet denn aber diese Welt des Wave and Gothic und des Steampunk für Sie? Ist das Ihre Musik oder ist das auch ein Lebensstil?
Eher ein Bühnenstil. Mhm. Also gerade Steampunk hat eigentlich nicht wirklich eine musikalische, konkrete Ausrichtung. Da geht es mehr um das theatrale Element, um Bühnenshows und vor allem um Bühnenfiguren, um Geschichten, die erzählt werden. Also Steampunk kommt überwiegend aus Literatur einerseits und aus der Maker-Szene, der Bastelszene andererseits, wo auch der Recycling-Gedanke ganz groß ist. Und das beides zusammen, das läuft dann irgendwie auf unsere Show hinaus.
Können Sie noch mal kurz erklären, was Steampunk ist oder für Sie ist?
Für mich ist Steampunk Retrofuturismus. Das heißt, es sind alternative Realitäten, die da erzählt werden, in der Literatur vor allem, aber eben auch in Liedtexten oder in Bühnenfiguren oder in Backstories von Bands, die manchmal ganze Shows oder auch Alben verbinden, wie auch bei uns. Grundlegend könnte man sagen, viktorianische Science Fiction, also der Gothic-Stil mit Korsetts und Reifröcken bei den weiblich identifizierten Figuren und den Zylinderhüten und den Gehröcken bei den männlich identifizierten, das spielt da eine ganz große Rolle. Es gibt auch Leute, die sagen, Steampunks sind Goths in Beige. Das trifft's auch ganz gut. Also das Kostümelement, das Cosplay-Element, das Verkleiden, das hören die Steampunks und die Goths zwar ungern, aber es trifft's schon, sind manchmal große Verkleidungspartys für Erwachsene. Erwachsenenspielplatz trifft es manchmal auch ganz gut.
Ja. Kunst fordert Opfer, so heißt Ihr Album, das vor einigen Wochen rausgekommen ist. 40 Leute oder über 40 Leute sollen daran mitgewirkt haben.
Oh, das ist nur ein Song. Insgesamt waren es, glaube ich, an die 100.
Ah, okay. Aber die meisten dieser 40 Leute, das war wahrscheinlich der Chor, der daran mitgewirkt hat, oder?
Insgesamt nicht. Insgesamt waren das 12 Chormitglieder vom Berliner Chor oder Hardcore Stimmgewalt, mit denen ich auch schon lange zusammenarbeite. Das war natürlich eine ganz besondere Nummer, Requiem. Das ist ja schon eher eine kleine Mini-Oper als ein Song. Und da kommen wir eben auf die 47 Mitwirkenden allein an diesem Song. Mit diversen Gastmusikern aus aller Welt, die Spuren beigesteuert haben. Oder eben auch für mich ins Studio gegangen sind und diese Gesangsspuren einzeln aufgenommen haben. Größtenteils eben alle einzeln, weil es war ja noch Pandemie. Und daraus ist auch die Idee für diesen Song natürlich entstanden und der Versuch, da zusammenzuarbeiten. Der Chor hat tatsächlich bei uns auf dem Hof geprobt in der Zeit, als sie drinnen nicht durften. Und da ist mir die Idee gekommen, Leute, lasst uns doch bitte mal was zusammen machen. Ich hätte da so ein heiteres kleines Stückchen. Vielleicht habt ihr Lust. Und sie hatten. Wie schön.
Wir hören da nochmal rein. Requiem.
Aus den Geschichten wird Geschichte. Die Prophezeiung ist längst Wirklichkeit. Niemand hat Cassandra hören wollen, doch hätte das auch mehr gebracht als eine Wunde in der Zeit.
Philino und Strange. Ein Ausschnitt aus dem Stück Requiem. Wie ist denn das zu finanzieren, wenn so viele Leute daran mit teilnehmen?
Tatsächlich haben die meisten, eigentlich alle, insbesondere bei Requiem, auf eigenes Risiko gearbeitet oder auch auf Freundschaftsbasis, auf Geben und Nehmen. Da läuft ganz viel, was nicht erstmal vorfinanziert werden muss. Das Video dafür, das hat tatsächlich die Initiative Musik finanziert. Auch da haben wir glücklicherweise anfangen dürfen zu drehen, bevor die Förderung tatsächlich eingetroffen ist. Das heißt, alle waren bereit, einfach an diesem Werk mitzuwirken. Kunst fordert Opfer, ich sag's ja, das wissen wir natürlich auch alle. Aber es ist natürlich schön, wenn man hinterher alle anrufen kann und sagen, Leute, wir kriegen Geld, ihr kriegt auch was ab. Das ist ein besonderer Moment, wenn man so lange auf eigenes Risiko gearbeitet hat.
Wenn wir bei diesem Albumtitel sind, Kunst fordert Opfer. Sie haben sich an anderer Stelle auch schon mal ziemlich beklagt über die Lage der MusikerInnen und Musiker. Auch wegen Corona geht es natürlich vielen KünstlerInnen schlecht. Die Streaming-Ökonomie, die gibt vielleicht dem einen oder anderen noch so den Rest. Was müsste sich denn ändern?
Hä, wo fange ich denn da an? Also erstmal, ich kann mich persönlich gar nicht beklagen, da ich die letzten zwei Jahre überwiegend von Förderungen gelebt habe. Es sind Fördermöglichkeiten aus dem Boden geschossen, wo ich mich auch zwischendurch gefragt habe, warum erstens gab es die nicht früher schon? Oder zweitens, warum war es nicht auch früher schon so relativ unbürokratisch, da ranzukommen? Oder drittens, warum wurden diese Fördermöglichkeiten früher nicht inseriert? Von vielen Fördermöglichkeiten wussten viele auch meiner lieben Kollegen und Kolleginnen nicht mal, dass es sie gab. Und das ist heute immer noch so. Der andere Punkt ist, das Streaming-Problem ist natürlich ein internationales. Da es ja ein grenzüberschreitendes ist, ist das auch nicht mal eben so mit einem Federstrich zu lösen. Da müsste sich gesellschaftlich, glaube ich, erstmal sehr viel ändern. Die Leute, die am Streaming am meisten verdienen, sind die Major-Plattenfirmen. Das ist ein Fakt, das ist eigentlich auch bekannt, spätestens seit Netflix eine Serie darüber gemacht hat. Das war nicht im Sinne der Erfinder, das war auch nicht im Sinne der Mitwirkenden. Als Musiker hat man eigentlich keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Wenn man nicht streamt, ist man nicht existent. Ganz egal, ob das nun YouTube ist, die ja noch weiter schlechter vergüten als Spotify, oder ob es eben Spotify und Konsorten sind mit ihren unterschiedlichen Vergütungsmodellen. Da kommt wenig bei raus. Aber es kommt ein bisschen was raus. Immerhin.
Was für Sie wahrscheinlich relativ wichtig ist, sind auch die Live-Auftritte, ne?
Und, klar, natürlich.
Vielleicht sprechen wir da noch mal kurz drüber. Am Freitag treten Sie auf in Berlin. Was wird denn da auf der Bühne alles passieren? Wie viele Leute werden dann da stehen?
Da werden wir zu zweit stehen. Und was genau passiert, ich habe mich tatsächlich noch nicht mal entschieden, das werde ich wahrscheinlich vor Ort machen, ob wir unser theatralisches, teilweise elektronisches Set spielen oder ob wir ein akustisches Unplugged-Set mit Cello und Klavier und natürlich Gesang spielen. Das Ganze fällt auch wieder in die Kategorie Art Shit. Das ist eine wirklich sehr schöne Aktion. Im Berliner Club Cassiopeia gibt's einen Wintergarten und diesen haben sich die Stadtpiraten gegriffen für eine Ausstellung mit Musik. Das Ganze nennt sich Spartanisch Art Meets Music. Und dort findet jedes Wochenende ein Konzert dieser Veranstaltungsreihe statt im Rahmen der entsprechenden Ausstellung.
Und da werden also dann auch Philino und Strange spielen. Kunst fordert Opfer, heißt das neue Album. Philine Lang, Christoph Klemke, vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Dankeschön.